Wie macht ein Löwe?
Ich kann sowas nicht.
Nee. Machen ganz komisches.
Hallo.
So macht ein Löwe nicht. Hallihallo und herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo zu unserer Abenteuerhappenfolge slash Coffee and Adventure slash neuer Name, keine Ahnung. Wir nehmen ja hier gerade 4 Stunden am Stück auf. Unser Hirn ist schon leicht Matsche nach einer Stunde. Mal schauen, wie das bei der 4. Folge nach 4 Stunden wird. Gehen tun wir auch sehr gerne. Lean ist gerade ganz laut.
Nein, das hat man nicht gehört.
Und wir sprechen heute, also falls ihr einen neuen Namen, einen Vorschlag für uns habt, dann schickt die immer her. Aber wir können die jetzt noch nicht einbauen, weil wir alles an einem Tag jetzt quasi aufnehmen.
Ich finde Abenteuerhappen immer noch gut.
Ja, wir
nicht
aber
essen. Das ist mir egal. Es sind Happen von Abenteuer.
Kleine Abenteuer, ist aber auch kein Happen. Eine Stunde ist kein Happen. 5 Minuten wären Happen.
Sollen wir jetzt nur noch 5 Minuten machen?
Nein, auf gar keinen Fall. Anyways, wir denken laut, gerne, und wir kommen gerne auf andere Themen. Wirst du fertig umgehen?
Ja. Tut mir leid. So.
Ist das so langweilig?
Du bist langweilig, ja.
Also. Guter Start. Willkommen zur Folge 2 unserer Südafrika-Reise.
Ich gehe dann, glaube ich, weil hier Sauerstoffmangel
existiert. Mach doch mal die Tür auf.
Und wir das Fenster seit Ewigkeiten nicht aufgemacht haben.
Go for it. Und wir sprechen über unsere Zeit im Gondwana Game Reserve. Gondwana Game Reserve kennt ihr vermutlich. Habt ihr in der letzten Folge gehört, aber habt ihr auch schon im Juni 2018 hier in der Abenteuerhappen-Folge über unsere Leserreise gehört. Da waren wir nämlich auch. Wir zwei waren da, glaube ich, schon 5, 6 Mal.
Nee, 4 Mal. Einmal mit deinen Eltern, einmal mit der Leserreise, einmal mit unserer Family und jetzt?
4 Mal. Okay.
Ist ja auch völlig irrelevant.
Völlig
Wobei, irrelevant. Das Gute daran, dass wir schon so oft da waren, ist, dass wir jetzt wirklich alles dort kennen.
Wir kennen alle Produkte. Also im Tourismus spricht man ja von einer Erfahrung als Produkt. Und deswegen sage ich, wir kennen alle Produkte, weil es wurde jetzt, also es ist so. Wir waren 2018 zweimal dort. Wir waren im April 2018 als Teil der Leserreise im Eco-Camp dort und wir waren dann im Dezember als Teil meiner Geburtstagsfamilienreise mit der Familie dort. Und als wir im Dezember dort waren, hatten wir einen gigantischen, tollen Guide, der nennt sich Tuan. Und Tuan und wir zwei, weil wir halt schon so viel Safari-Erfahrung haben, was man wirklich sagen muss, dass wir mittlerweile durch diese vielen Safaris sehr, sehr viel über Afrika, Südafrika und der Tierwelt gelernt haben, können wir uns halt einfach auf einem anderen Level mit den Guides unterhalten als jemand, der vielleicht keine Erfahrung hat. Und das hat er gemerkt und wir haben uns sehr gut verstanden und dann hat er uns halt erzählt, was sie so alles planen und Teil der Unterhaltung und der Planung war halt eben, wir wollen nächstes Jahr mit einer Walking Safari starten. Und wir waren natürlich total Feuer und Flamme, boah, wie cool, weil wir sowas schon mal gemacht haben. Wir haben eine Walking Safari 2015, 2016 hier also in Südafrika gemacht beim Shamwari Game Reserve und die war total klasse, wir waren total begeistert davon und als er es uns erzählt hat, dass Gondwana das machen möchte und weil wir schon so oft da waren, war so, oh geil, das müssen wir auch mal irgendwie testen. Und er so, ja, also wir sind jetzt gerade in der Planung, mal schauen, wie das jetzt so weitergeht, aber das ist zumindest der Plan. So, fast forward, vorgespult für ein paar Monate, im November kam eine Pressemitteilung des Gondwana Game Reserves mit dem Launch des Pioneer Trails. Und das ist ungelogen so, die E-Mail kam rein, sagen wir mal um 15.42 Uhr und um 15.46 Uhr hatte die Dame, die die PR macht, eine Antwort von mir und die liest sich so ungefähr so, hi, wie geil, wir sind nächsten Monat da, können wir das machen oder wollen wir das machen, irgendwie sowas. Und sie antwortete ganz schnell und 3 E-Mails hin und her, war das dann alles irgendwie schnell eingetütet und wir sind dann sehr spontan runter und waren halt so am 23. Dezember dann endlich dort, wo unsere Walking Safari dann endlich angefangen hat. Lina, bist du so müde? Mach doch mal das Fenster auf.
Nein, ich bin nicht müde, weil ich suche gerade den Einstieg, weil du wieder dich nicht an unseren Leitfaden
Nein,
hältst.
Regeln sind da.
Das ist
da
immer so witzig, der Sebastian, ne? Der hat mir gesagt, Lina, jetzt erstell mal für die nächsten Abenteuerhappen-Folgen immer einen Leitfaden. Dann mache ich das und denke mir, wozu eigentlich?
Ja, für den Fall der Fälle, dass ich einen Blackout habe oder so. Anyways, ja. Also 23. Dezember hat unsere, das war ein Montag. Stimmt das? Ja, es war ein Montag, hat unsere Walking Safari angefangen. Wir sind früh morgens, haben ein Uber genommen zum Flughafen, haben dort unseren Mietwagen abgeholt, weil wir ja in Kapstadt keinen Mietwagen hatten, weil wir alles mit Uber gemacht haben. Sind dann über Muizenberg, die False Bay, raus nach zum Gondwana Game Reserve. Das hat ungefähr vier Stunden gedauert, die Fahrt.
Damit ihr so eine Orientierung habt, das liegt westlich von Mossel Bay.
Ja.
Oder nördlich von Mossel Bay, nicht weit von Mossel Bay.
20 Kilometer von Mossel Bay. Man sieht vom Reservat, von der einen Spitze sieht man Mossel Bay, die Bucht und die Stadt. Und
da ist übrigens auch ein Flughafen in der Nähe, George.
Genau.
Also falls man nicht fahren möchte, könnte man auch von Kapstadt
genau,
nach George
Genau, man kann
fliegen.
Von Kapstadt nach George fliegen und dann sich dort einen Mietwagen nehmen. Dann ist man innerhalb wirklich von weniger als einer Stunde im Reservat. Allerdings mit zum Flughafen fahren, einchecken, Boarding, fliegen, Gepäck abholen, aussteigen, Mietwagen holen, eine Stunde zum Reservat fahren, ist man vermutlich mindestens genauso lange oder länger unterwegs, wie wenn man mit dem Auto fährt. Und auf dem Weg gibt es ein paar coole kleine Farmstalls, die man sich anschauen kann, die sehr empfehlenswert sind, falls man eine kleine Pause einlegen möchte, was essen will.
Es bietet sich aber auch einfach genial an, wenn man die Garden Route machen möchte als Stopp. Also einerseits ist es wirklich, ich würde fast sagen, das nächste Reservat, das Big Five anbietet und wirklich gut
das
ist.
Das nächst empfehlenswerte Reservat.
Das meine ich ja, das gut ist. Also es gibt, da müsst ihr echt drauf achten. Da werden wir, glaube ich, in einer anderen Folge noch mal ein bisschen was zu sagen. So, wie wählt man eigentlich ein Reservat aus? Worauf achtet man? Es gibt nämlich tatsächlich eigentlich sehr viele Reservate rings um Kapstadt, die Safaris und Game Drives anbieten, die aber alle unserer Meinung nach nicht empfehlenswert sind.
Ich habe mich gerade habe das schon mal gemacht, gegoogelt und wenn man Safari Kapstadt googelt, dann kommt als allererstes Get Your Guide. Keine von diesen Safaris ist zu empfehlen, null. Also das kann man echt vergessen. Und wenn man dann so weiterschaut, die nächsten Seiten ist fast keine von diesen Safaris zu empfehlen. Also da muss man wirklich, wirklich, wirklich ganz genau schauen. Die meisten würde ich ehrlich gesagt als
Aquila ist die eine, die eigentlich
Aquila,
immer empfohlen wird.
Genau, Aquila hat sehr viele Tagesgäste und die meisten Reservate rund um Kapstadt, die würde ich als erweiterte Zoos bezeichnen.
Aber wie gesagt, dazu sagen wir nochmal mehr in einer anderen Folge zum Thema Safari so allgemein. Aber was man jetzt sagen kann, wenn man wirklich nicht die Garden Route machen kann, möchte, aber dennoch eine geniale Safari-Erfahrung haben möchte, wo man auch weiß, dass es den Tieren wirklich gut geht und dass dann ein wirklich tolles Team und ein guter Job gemacht wird, dann lohnt sich die Fahrt zum Gondwana. Man kann, wie gesagt, auch fliegen. Die haben auch einen Shuttle-Service und holen einen vom Flughafen ab. Es sind übrigens auch nur, ich glaube, 35 Minuten vom Flughafen George. Der ist natürlich jetzt nicht ganz so günstig, der Shuttle-Service, aber Sebastian hat es ja vorgerechnet, wenn man sich dann Mietwagen und hier und da, lohnt sich das, glaube ich, schon mit dem Shuttle-Service, wenn man dann irgendwie auch mehrere Leute sind.
Für alle, die sich fragen, wie viel kostet ein Mietwagen eigentlich in Kapstadt und in George, also das haben wir ja gemacht, wir haben jetzt nur einen Mietwagen uns genommen, um von Kapstadt zu Gondwana zu fahren und dann von dort aus zum George-Flughafen. Der hat 120 Euro gekostet für vier oder fünf Tage.
Ja, es ist wirklich günstig, aber ich meine, der Shuttle-Service kostet auch unter 100 Euro, aber muss natürlich hin und zurück. Ich weiß es jetzt nicht. Lohnt sich, wenn man, glaube ich,
von Kapstadt?
Nein, von
George.
Von George. Man
so,
muss halt den Flug
dann
noch,
fliegen,
ne?
Ja.
Also klar, Mietwagen ist deutlich günstiger. Und ja, genau. Das ist auf jeden Fall ein Reservat, was man empfehlen kann. Oder eigentlich auch das Einzige, das wir kennen und auch nur empfehlen würden, weil die anderen.
Auf jeden Fall das Einzige, was in der Nähe von Kapstadt ist, was wir empfehlen können. wie gesagt, alles andere, darüber sprechen wir nochmal, erweiterte Zoos. Es gibt, wenn man weiter nördlich von Kapstadt geht, ein paar richtig gute. Allerdings haben die gerade andere Probleme, wozu wir später auch nochmal sprechen, aber nur ganz kurz, Südafrika, Kapstadt ist gerade in der, also die südliche Hemisphäre, Australien und südliche Afrika hat ja gerade wirklich Probleme mit einer Trockenheit, die sich seit Jahren ausstreckt. Seit 7, 8 Jahren regnet es nicht mehr richtig. Das spüren natürlich die Reservate am meisten, weil sie ja eigentlich bisher immer versucht haben, die Natur und die Tiere sich selbst zu überlassen. Das eine oder andere Reservat hat damit Probleme, weshalb viel mittlerweile supplementiert und gefüttert wird. In Gondwana noch nicht der Fall oder nicht der Fall. Und darauf wollen wir uns jetzt erstmal konzentrieren, auf dieses Reservat. Wir sprechen später nochmal darüber in einer anderen Folge.
Er schweift schon wieder ab. Ich schaue ihn schon immer wieder ganz streng an, aber das bringt nichts. Ja,
wenn ich einmal drin bin, dann bin ich einmal drin. Ich möchte über so viele Dinge reden.
Ja,
Anyways, Gondwana Game Reserve. 4 Stunden Fahrt von Kapstadt. Super geil. Man kommt an, man fühlt sich wie zu Hause. Es gibt wahnsinnig viele Produkte, Sachen, die man dort erleben kann. Sie haben, was wir schon alles gemacht haben. Wir sprechen heute über die Walking Safari, aber sie haben geile Hütten in dem, wie heißt das Camp? Quena Lodge. Quena Lodge ist die Hauptlodge. Da haben sie tolle, geile, schöne Hütten am Pool, super Pool, da kommen manchmal die Elefanten und trinken draus.
Damit ihr wisst, was sie mit Hütten meinen, das sind so runde Bungalows, eigentlich nur ein Zimmer mit Bad, glaube ich, ein Suite-Bad und so Rebdächer, ne? Also so runde Rebdächer, so klassische afrikanische Bauten. Ich glaube, die sind rund, weil es dann kälter ist. Ich weiß gar nicht, der Grund hinter dieser Architektur, aber es ist, ja, sieht man öfters in Afrika, diese Bauweise.
Super schön.
Versammeln sich alle in so einem Halbkreis um einen Pool. Und dahinter ist dann noch eine Lodge mit einer Rezeption und einem Restaurant und mega schön.
Super schön. Dann gibt es das nächste, wenn man halt eine größere Gruppe ist, was wir letztes Jahr zum Beispiel gemacht haben als Familie, Villen. Es sind Bush-Villas, riesengroße Gebäude mit 1, 2, 3 Schlafzimmern. Es gibt 2 Villen mit 4 Schlafzimmern, die dann halt entsprechend 6 oder 8 Leute beherbergen. Also wir haben zum Beispiel letztes Jahr 2 große Villen gemietet, was echt super geil war. Das sind Riesendinger mit Terrasse und Barbecue und Wohnzimmer.
Halt typisch afrikanisch und richtig schön eingerichtet. Ja.
Und dann haben sie noch ein anderes Produkt, das nennt sich EcoCamp, was wir mit der Leserreise gemacht haben. Vielleicht habt ihr die Videos dazu gesehen. Auch Hammer, weil man da mitten im Busch übernachtet in sehr schönen Zelten mit richtigem Bett und richtiger Toilette und richtiger Dusche. Man ist in einem Camp. Die Zelte sind alle in Sichtweite nebeneinander mit einem Hauptzelt, wo man isst und sich aufhält, mit einem Bömer, mit einer Bömer Area. Das ist halt quasi die Feuerstelle und einen kleinen Pool und Hängematten. Also wirklich richtig cool. Aber dieses Camp ist nicht umzäunt. Das heißt, Löwen, Elefanten, Giraffen, alle Tiere können.
Generell ist dort nichts umzäunt. Nee, also auch die Quena Lodge, das Reservat natürlich, aber auch die Bush Villas. Da ist nirgendwo ein Zaun. Und wenn man zum Beispiel in der Quena Lodge ist, wird man auch begleitet von einem Guide. Also man darf da nachts nicht alleine rumlaufen. Man kann zum Beispiel, erinnerst du dich von den Bush-Villas, haben wir mal Giraffen beobachtet, die standen direkt vor den Villas. Tatsächlich kommen manchmal sogar die Elefanten zum Pool und trinken wohl das Wasser. Also es ist gigantisch, das ist wirklich mega.
Ja, es ist wirklich, wirklich richtig, richtig schön. Wie gesagt, EcoCamp ist auch wirklich ein anderes Produkt, wie gesagt, das kann man auch 2-mal die Woche, glaube ich, buchen, fürs auch mal für 4 Tage, 3 Nächte.
3 Nächte, genau.
Relativ lang tatsächlich und sehr intensiv, macht wahnsinnig viel Spaß, wie gesagt, das haben wir damals zur Leserreise gemacht.
Man bekommt dann einen etwas anderen Eindruck, weil man, glaube ich, am letzten Tag macht man…
Also Conservation Work, ne?
Genau, also man beteiligt sich daran, was die Guides… im Hintergrund, sage ich mal, machen. Also zum Beispiel, die haben da ja auch Wildlife-Tracking-Cameras, also die haben Kameras aufgestellt im ganzen Reservat, um zu gucken, welche Tiere laufen hier wo lang, wie geht's den Tieren. Die stellt man auf oder guckt sich das Videomaterial an. Man hilft dabei, irgendwie zum Beispiel Bäume zu entfernen, die dort nicht hingehören. Und man lernt unheimlich viel. Das
wirklich,
macht wirklich
wahnsinnig viel. Es gibt den Australian Wattle.
Ja.
Das ist eine Baumart, die aus Australien kommt, die in dem Western Cape angepflanzt worden ist von den Holländern, meine ich, und von den oder den Briten, einen von beiden, vermutlich die Briten, das würde zu Australien passen, weil der sehr schnell wächst und die Kapregion und Kapstadt ja auch dafür genutzt wurde als Handelszone. Und dieses Holz oder dieser Baum wurde genutzt, um Schiffe zu bauen. Und deshalb wurde das halt alles gepflanzt und die verbreiten sich wahnsinnig schnell. Problem ist nur, sie sind halt eben nicht einheimisch in der Region und sie verbrauchen oder sie brauchen wahnsinnig viel Wasser. Und entnehmen der natürlichen oder einheimischen Flora halt die Ressourcen, weshalb diese ausstirbt. Also zum Beispiel, also ganz besonders Feenboss, also diese Region rund um Mossel Bay ist Feenboss Kingdom, Feenboss und Protea Kingdom. Und deshalb gibt es halt diese Probleme und wenn man da im Eco-Camp arbeitet, dann hilft man quasi oder lernt halt viel darüber und hilft, diese Bäume zu entfernen und das ist schon sehr, sehr interessant. Also wirklich, das sind Dinge, die wir euch jetzt erzählen, die wir ja selbst vor Ort gelernt haben und es ist eine der wenigen Dinge, die wir in den letzten Jahren im Gondwana Game Reserve gelernt haben.
Eine der wenigen Dinge? Der vielen.
Eine der vielen Dinge, ja.
Ich musste gerade selbst überlegen, ob das richtig. Genau, das wollte ich auch noch erwähnen. Also das Besondere am Gondwana ist tatsächlich die Flora und Fauna. Diese, wie heißt das eigentlich auf Deutsch? Feenbosch.
Feenbosch ist, weiß ich nicht.
Weiß ich nicht. Ist, glaube ich, das einzige oder eines der wenigen Reservate in Südafrika oder in der Region, die diese ursprüngliche Landschaft tatsächlich versucht beizubehalten oder wieder in Stand zu halten.
Also das ist wirklich die natürliche Flora der Kapregion, die relativ wenig noch verbreitet ist und sie versuchen da wirklich ihr ganzes Reservat darauf auszustellen und halt eben auch die Tiere da zu beherbergen und
die
in der,
dort leben
in der Anzahl, die in so einem Reservat dieser Größe sich wohlfühlen und auch dort leben würden. Das heißt, man wird da irgendwie keine Tiere finden, die man sonst irgendwo
zum
aus
zum Beispiel gibt es keine Warzenschweine dort,
genau.
Weil Warzenschweine nicht natürlich dort unten vorkommen würden. Und das finde ich, und das sind so Kleinigkeiten, an denen man erkennt, dass das ein wirklich tolles Reservat ist, weil die nicht auf Teufel komm raus alle afrikanischen Tiere dort beheimaten, sondern wirklich die, die natürlich dort vorkommen würden. Und so ein Warzenschwein lebt in so einer Region nicht und entsprechend haben die auch keine Warzenschweine und bemühen sich auch nicht, diese Tiere im Reservat zu halten.
Also Pumba könnt ihr dann schon mal in dem Reservat zumindest von eurer Safari-Liste streichen, aber dafür gibt es ganz, ganz viele andere lustige und tolle Tiere.
Genau, ein bisschen vielleicht zum Reservat. Also es ist ein Big Five, wobei wir dort noch nicht alle Big Five gesehen haben. Es gibt wohl
Big Four haben wir gesehen.
Big Four haben wir gesehen. Falls ihr nicht wisst, was die Big Five sind, sagen wir es ganz schnell, auch wenn es eigentlich in die andere Folge gehört. Big Five kommt, oder auch der Begriff, das werden wir auch oft gefragt, warum heißt es eigentlich Game Drive? Oder was sind die Big Five?
Was ist Game? Warum ist das ein Spiel?
Genau, und diese Begriffe kommen ursprünglich alle aus dem Jagen, also aus dem Hunting. Und die Big Five entsprechend sind nicht die fünf größten Tiere, sondern tatsächlich die fünf Tiere, die am schwierigsten oder besser gesagt am gefährlichsten sind zu jagen. Dazu gehört der Elefant, der Büffel, der Löwe, dann der Leopard und das Nashorn.
Tada! Sie haben 10 Punkte.
10 Punkte. Genau, also sind gar nicht mal die größten, weil die Giraffe ist ja zum Beispiel auch groß. Viele denken zum Beispiel, dass die Giraffe dazugehört, ist aber nicht so. Es hat wirklich was damit zu tun, wie gefährlich es ist.
Oder das Hippo gehört auch nicht dazu.
Wobei es gefährlich ist.
Auch sehr gefährlich ist.
Ist eins der gefährlichsten Tiere, aber nicht, was das Thema Jagen angeht wohl. Ja, und das sind so die, das sind die Big Five. Die haben die in diesem Reservat, wobei wir noch nie einen Leoparden gesehen haben. Und viele der Guides selbst auch nicht. Also der streift da wohl rum, aber man sieht, also wir haben ihn noch nie dort gesehen.
Nein. Wir haben dafür auf der Reise ganz viele andere Leoparde
gesehen.
Aber nicht im Gondwana.
Nicht im Gondwana. Genau, so viel. Und dieses Gondwana ist halt, man muss auch dazu sagen, die Kap-Region und auch das Eastern und Western Cape ist natürlich nicht mehr wild. Also
nein.
Es ist wirklich, man fährt auch auf dem Weg nach Mossel Bay eigentlich nur an riesigen Farmländereien vorbei. Und das ist auch so ein bisschen das Traurige, die ursprüngliche Landschaft existiert dort einfach nicht mehr. Aber das wiederum ist das Schöne am Gondwana, dass es das gibt, weil die sich dafür einsetzen, dass ja diese Regionen oder die ursprüngliche Flora und Fauna wieder ins Eastern und Western Cape oder das ist jetzt in dem Fall
Western
Cape zurückkehrt. Und das funktioniert so, dass die halt Farmland übernehmen. Teilweise kriegen die es gespendet, teilweise, glaube ich, kaufen sie es. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Pachten es. Also es gibt zum Beispiel einen Bauer, Peter. Den haben wir auch schon kennengelernt. der hat sein Farmland zum Beispiel ans Gondwana gespendet, darf dafür aber
zur Verfügung gestellt,
genau. Und darf dafür aber selbst noch auf dem Reservat sein. Auf jeden Fall, ja. So funktioniert das. Es wird halt immer mehr Farmland, kommt dazu, immer mehr Bauern.
Das Reservat wird immer größer.
Man muss auch sagen, es wurde, glaube ich, vor 15 Jahren gegründet von einem sehr damals jungen, 24-jährigen Visionär.
Mark heißt der ganz. Der
ganz, typ. Ganz tolle Vision, also in so einem Alter so weit zu denken, weil es ist nicht so, dass man ein Reservat kauft und dann steht's, sondern gerade jetzt in dem Fall musste erstmal das Land her, dann musste sich das natürlich erholen, aus dem Farmland musste wieder ursprüngliches Land werden und ja, um es kurz zu sagen, er hat es glaube ich vor 15 Jahren gestartet und erst vor 7 Jahren glaube ich oder 8 Jahren wurde das Gondwana kommerziell eröffnet, ne? Also
genau.
Es dauert natürlich, bis sich die Flora und Fauna entwickelt, bis die Tiere angekommen sind und es, ja, wenn man mal überlegt, was da alles hintersteckt, ne, das ist schon echt gigantisch, muss ich sagen. Ja, und das sind so viele Kleinigkeiten, die zeigen, dass die Jungs und Mädels vom Gondwana einfach echt einen tollen Job machen, muss ich sagen.
Ja, genau.
So, und jetzt kommen wir endlich mal zu unserer Walking-Safari,
absolut,
oder?
Absolut. wir sind halt so, wie gesagt, dann an dem Montag da hingefahren. Und das ist jetzt das
man kommt immer so zum Mittagessen.
Die vierte Erfahrung, die wir im Gondwana gemacht haben. Und wir sind jetzt für den Pionier-Trail. Pionier-Trail heißt das Ganze. Dahin gereist, eine Wanderung durch das Reservat. Und wir sind mittags angekommen zum Mittagessen und haben die ganze Truppe kennengelernt. Wir waren die zweiten, also es waren drei Pärchen. ein Pärchen aus Costa Rica, ein Pärchen aus der Schweiz
und wir.
Und ja, von Anfang an hat man sich eigentlich sehr gut verstanden. Wir saßen dann dort und haben Mittag gegessen mit unserem Guide Tuan, der uns auch erkannt hat von letztem Jahr. Und dann haben wir auch den Backup-Guide Mark kennengelernt. Und natürlich war das natürlich von Anfang an entspannt, weil man kannte sich ja schon. Es war jetzt irgendwie nicht so, hallo, was machst du und wie kommst du hierher? Sondern es war wirklich, wir haben da weitergemacht, wo wir im letzten Jahr aufgehört haben. Und wir saßen dann so und dann haben natürlich alle anderen erzählt, weil das für die ja die erste Safari war. Wie sie da hingekommen sind und warum sie es machen wollen und was sie sonst so tun.
Also ich muss kurz einwerfen, wir haben uns alle sofort richtig gut verstanden. Ich glaube, liegt natürlich auch daran, Leute, die sich für sowas anmelden, haben wahrscheinlich alle schon mal ein relativ ähnliches Mindset. Ich glaube, nicht jeder würde sich für eine Walking-Safari anmelden, wo du 30 Kilometer durch den Busch läufst. Es war sehr, sehr cool. Wir saßen da, haben einen leckeren Gin Tonic getrunken.
Genau, einen leckeren Gin Tonic. Ein Gin, den wir mitgebracht haben aus Südafrika, der hier bei uns in der Bar steht, der sehr, sehr geil ist. Elephant Dung Infused Gin.
In Lovu.
Elephant Dung Infused Gin. Übersetzt, Elefantenscheiße in das heißt in Infused.
Infused.
Ja, das deutsche Wort fehlt mir gerade.
Ist wie beim Tee, ne?
Ja.
Anyway, ihr wisst schon, was ich meine. Oder ihr wollt es nicht wissen.
Und also wir saßen da und Lina hat ihren Gin Tonic getrunken, ich habe mein Bierchen getrunken, ich musste ja nicht mehr fahren, nur noch laufen. Und unterhalten, ich werde das nicht vergessen. Ich weiß gar nicht, ach so, Elephant Dung Infused Gin. Wir sprachen über Elefanten und dann nonchalant, so beiläufig, sagt Line so, ach übrigens Leute, da unten, da schwimmen gerade, da kommen gerade die Elefanten ans Wasserloch. Und es hat wirklich, es war so eine Terrasse in der Lehele Lodge und niemand, da sitzen Guides, ausgebildete Personal, Gäste, alles sitzen da. Und niemand bekommt mit, außer Line, so im Augenwinkel, dass sich da im Busch ungefähr einen halben Kilometer mindestens von uns entfernt, da so zwei graue Punkte bewegen oder ein grauer Punkt, der halt an so einem Wasserloch sich bewegt. Und das war schon echt gigantisch. Also war natürlich ein geiler Start. Ne? Alle so, wow, Tuan auch, wow, wie hast du das gespottet? Mega gut. Und alle waren natürlich begeistert. Und dann war nicht nur ein grauer Spot, sondern es kamen dann noch irgendwie vier weitere graue Punkte.
Kam so eine kleine Familie, eine kleine Herde.
Die dann in diesem Wasserloch getrunken hat und sich damit mit Schlamm bedeckt hat. Und das war schon, es war ein geiler Start. Das war wirklich ein gigantischer Start. Und das hat sich dann auch über die nächsten Tage weitergeführt. Line ist wahnsinnig gut im Spotten von Tieren.
Du aber auch.
Ich auch. Ich wollte jetzt aber das nicht auf mich beziehen. Aber ja, wir, lass uns mal so sagen, wir sind mittlerweile richtig gut im Spotten. So gut, dass Tuhan am Ende eigentlich gesagt hat, ey, mein Ausbilder, der wäre genau richtig für euch. Ich connecte euch mal. Ihr müsst mal irgendwann mal so eine Ranger-Ausbildung machen, weil das würde euch mega liegen. Und das sehe ich auch.
Muss mal gerade hier mit meinem Stuhl umziehen, weil ich von der Sonne so angestrahlt werde.
Ja, schönes Wetter hier.
So, jetzt kann ich wieder was sehen.
So, also das war auf jeden Fall der Start zum Mittagessen. Und dann haben wir uns ins Auto gesetzt und sind dann in unser erstes Camp, Camp 1 von 3. gefahren und ziemlich cool. Wir erzählen euch auch im Laufe der Folge noch ein bisschen mehr über die anderen Camps, aber jedes Camp hat einen eigenen Stil. Ein Thema. Sie sind relativ ähnlich aufgebaut, die Zahl der Zelte, der Räume, der Räumlichkeiten, aber die
Farben und die kleinen Deko, Details.
Genau, die sind halt anders und Camp 1 war Ostafrika.
Wir sind auch in den Osten des Reservats tatsächlich gefahren.
Und das fand ich halt so geil. Wir sind jetzt zum vierten Mal im Gondwana und ich fahre da durch und dann sage ich halt so, hey, wohnt hier nicht Max? Ist das nicht hier euer Security, Chief of Security? Er so, ja, genau. Und ich so, hey, ist das nicht da? Und er so, ja, krass. Die anderen Pärchen sind natürlich erstmal total begeistert, weil hier ist jemand, der irgendwie schon 6-mal oder 4-mal oder 5-mal ins Gondwana kommt. Das ist natürlich ein gutes Zeichen. Ist auch wirklich ein gutes Zeichen, wenn man schon so oft in ein Reservat zurückkommt. Und wir kennen uns aus. Also wir wissen, wo was ist und wir würden nicht verloren gehen im Fall der Fälle, was schon ziemlich geil war. Naja, anyways, wir kommen an, Camp Ostafrika und dann Christian, der Camp Manager, Camp Manager hat uns dann da begrüßt, gab ein paar Drinks und leckeres Abendessen. Und der erste Abend war relativ ruhig, ne? Also allgemein waren die Abende alle sehr ruhig, weil wir mussten ja früh aufstehen, ne?
Relativ früh. Ich fand, wir sind gar nicht so.
Also es ist tatsächlich, ja, es stimmt.
Wenn wir das mit der Reizerfahrung vergleichen.
Oder die Game Drives im Krüger. Im Laufe der Reise sind wir immer früher aufgestanden. Das war für uns damals bei der Walking Safari noch früh, aber wir sind immer erst um 6.30 Uhr, glaube ich, aufgestanden.
Ja, ich glaube, wir sind ja immer erst um 7.30 Uhr losgewandert.
Ja, genau.
Ne?
6.30 Uhr also aufstehen.
So ja, genau. 7 Uhr Frühstück,
7.30 Uhr los. Und es war ein relativ einfaches Frühstück. Das Gute, pass auf, also was ich noch sagen muss, ist, dass der Pioneer Trail, der ist so konzeptioniert, dass man eigentlich nur seine Wanderschuhe mitbringen muss. Das muss man nochmal dazu sagen.
Und Anziehsachen sollte man auch mitbringen.
Ja, ja. Und Anziehsachen und Wanderschuhe. Aber alles andere wird einem gestellt. Wenn man Wanderstöcke haben möchte, bekommt man die gestellt.
Aber Wanderstöcke empfehlen sich dort nicht.
Nee,
kann ich gleich
aber,
mal sagen.
Ja, empfiehlt sich nicht, aber kann man, wenn man haben möchte. Einen Rucksack bekommt man gestellt, einen ganz guten Rucksack, du hast den gehabt. Man bekommt das ganze Essen natürlich morgens in diese Rucksäcke reingesteckt.
Kommt auch eine Trinkflasche man bekommt. Ja, es ist wirklich cool. Also man sollte jetzt, ja gut, wenn du jetzt schon dabei bist, dann gucken wir uns doch nochmal den Leitfaden an, weil da stehen die Sachen nämlich eigentlich auch so drin. Wir haben eben, vorhin die Folge über Kapstadt aufgenommen und danach haben wir uns darüber unterhalten, wie es jetzt eigentlich mit diesem Leitfaden aussieht und ob wir uns an den halten oder nicht. Daraufhin hat Sebastian gesagt, auch ich mach einfach mal, wir fangen mal einfach an mit den Erlebnissen. Ich hatte das so strukturiert, dass wir vorher schon ein bisschen erzählen, wie das Ganze abläuft. Naja, und jetzt haben wir mit den Erlebnissen angefangen und springen natürlich dazu rüber, wie es abläuft. Und da du jetzt damit angefangen hast, würde ich da jetzt gleich mal reinspringen. Es fängt nämlich so an, man hat ja sein ganzes Zeug, ja, man reist ja mit einem großen Rucksack oder wir reisen mittlerweile mit einer großen Duffelbag und so einer Duffelbag, die man auch hinter sich herziehen kann. Wir hatten tatsächlich dieses Mal richtig viel Zeug dabei, weil wir hatten im Anschluss noch eine Reitsafari, wir hatten Reitklamotten für uns beide dabei, Safari-Klamotten, viel zu viel eigentlich, mussten wir aber in dem Fall. Aber die Reitsachen zum Beispiel brauchten wir jetzt nicht auf der Walking-Safari und es ist tatsächlich auch so, wenn man da ankommt, kriegt man von Gondwana zunächst eine Duffelbag. Ich würde schätzen, die hat so 80 Liter. Und da kann man all sein Zeug, was man für die 3 Tage benötigt, reinpacken. Seine Wanderschuhe, seine Anziehsachen, persönliches, alles, was man braucht. Eigentlich braucht man nicht viel für diese Tage. Und diese Duffelbag wird dann zum ersten Camp gebracht und dann auch immer für jeden zum nächsten Camp. Also man muss die Sachen natürlich nicht mitschleppen. Man schleppt auf der Wanderung selbst nur sein zu trinken, meinetwegen seine Kamera und die Snacks und das Mittagessen, was man für den Weg hat. Und das ist echt das Geile. Also man bekommt diese Duffelbag. Die kann man dann mit seinen Anziehsachen stopfen. Ich konnte meine eigene kleine Duffelbag reinpacken. Sebastian hat seine Packwürfel reingepackt. Also Packwürfel, nur so als Tipp. Mega genial. Besorgt euch Packwürfel. Ja, und dann kriegt man von denen alles andere gestellt. Die haben sogar in den Zelten Mückenspray. Die haben Sonnencreme mit Sonnenschutzfaktor 50. Also sollte man das alles vergessen, kriegt man das vor Ort von denen, was ich wirklich einen tollen Service finde. Also man braucht nur sich selbst mitnehmen, gute Wanderschuhe und wirklich nehmt euch gute Wanderschuhe mit. Also schon welche, die über den Knochen gehen. Einerseits einfach, falls ihr umknickt, dass da nichts passiert. Andererseits ist es tatsächlich so, dass die viele Zecken haben. Deshalb auch unser Tipp, tragt lange Anziehsachen, auch aus Sonnenschutzgründen.
Du hast ziemlich viele Zecken.
Ja, ich hatte einige Zecken dann, aber auch die anderen. Also es ist wirklich, dass man echt aufpassen, auch wenn es heiß ist. Es gibt Anziehsachen, die langärmlich sind und trotzdem total bequem und nicht warm. Also wir hatten ja zum Beispiel von Crackhoppers was dabei, echt super zu empfehlen. Aber wir haben ja noch eine Safari-Folge, dann sprechen wir mal genauer darüber. Genau, am besten langärmelige Kleidung, das schützt vor Sonne und vor den Insekten, wie den Zicken, aber auch den Mücken abends. Jetzt schweife ich, glaube ich, selber gerade ein bisschen ab. Ne? Wo waren wir? Man bekommt eine Duffelbag, wo man seine Sachen reinbekommt und man bekommt von denen vor Ort einen Tagesrucksack. Jeder seinen eigenen, plus eine 2 Liter Trinkflasche. Und das ist wirklich genial, weil man dann ja nicht extra so viel Zeug mitschleppen muss. Also es ist wirklich super. Genau. Das kriegt man alles, dann kommt man im Camp an. Ostafrika war Camp 1. Da sind auch keine Zäune wie im restlichen Reservat. Also auch da kommen die Elefanten vorbei. Und abends kann man Löwen hören, haben wir leider nicht. Aber das ist, wenn ihr das mal hört, das ist ein geniales Geräusch. Also es geht irgendwie durch den ganzen Körper durch. Und man hat, je nachdem wie es zeitlich ausgeht, bei uns ging es nicht mehr aus, abends auch noch eine Game Drive wohl. Unsere Game Drive war dann quasi die Fahrt von der einen Lodge ins Camp. Da haben wir auch schon ein paar Tiere gesehen.
Ja, wir haben Rhino gesehen, wir haben Zebra, Gnus, also schon so einige Dinge.
Pavian, riesigen, ja. Habe ich noch entdeckt. Genau, und wir hatten eine coole erste Nacht, viel darüber geredet, was so passieren könnte, was schon passiert. Nee, was passiert ist, wurde uns nicht erzählt. Aber ja, es war super cool. Dann sind wir ins Bett und am nächsten Morgen, wie gesagt, 6.30 Uhr wird man geweckt. Also man braucht jetzt auch keinen
man
Wecker.
Wird geweckt,
man wird
ne?
geweckt. Dann gibt es um 7 Frühstück und um 7.30 Uhr läuft man los. Man bekommt von denen den Rucksack gefüllt, man kann noch sein eigenes Zeug reinpacken.
Genau,
wenn man
die haben
möchte.
Immer auch mehr so Lunchboxen erstellt mit, es gab immer Wraps, ne? Also
es gab eigentlich immer Wraps und es gibt wirklich Leute, es gibt genug zu essen,
ja,
ihr
ja.
braucht da nichts mitnehmen. Nee. Ihr bekommt Müsli-Riegel,
man
Nüsse,
wird,
Süßes. Also wenn die eins auch gut können neben einem Reservat führen und sich um die Tiere kümmern, dann einen mit genügend Essen
genau. also
versorgen.
Also verhungert da auf gar keinen Fall. Und nee, und dann sind wir losgelaufen, ne?
Man bekommt, das wollte ich noch kurz einwerfen, vorher natürlich noch so eine Art Safety-Briefing, was tun
ja,
wir, wenn hier und da. Und wir haben so viel gelernt, ne? Also in Südafrika ist das so, wenn man pro vier Personen muss immer ein Guide da sein. Am besten natürlich auch immer ein Backup-Guide und wir waren zu sechst, also hatten wir einen
Lead-Guide
und einen
Backup-Guide
und beide hatten eine Waffe.
Yep.
Just
in case.
Ja, just in case und man läuft eigentlich auf, was schüttelst du jetzt den Kopf?
Weil du die ganze Zeit so tust, als wenn Reden anstrengend wäre.
Ich finde es gerade auch ein bisschen anstrengend. Ich kriege gerade keine Luft mehr, weil ich so im Redeflow bin, aber ich habe gerade so viel zu erzählen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Man läuft eigentlich auf den Tierhighways sozusagen. Das ist tatsächlich, wenn man durch das Reservat fährt und geht und läuft, sieht man das auch, dass die Tiere sich selber ihre eigenen Wege suchen und am Ende auch selbst immer auf denselben Wegen laufen. Das sind so Art Trampelpfade, auf denen man auch diesen Pionier-Trail dann geht.
Was ich sehr cool finde, weil du halt keine eigenen Wege läufst oder machst, sondern wirklich das nimmst, was die Natur
dir gibt.
Tiere
schon erschaffen haben, ja.
Und das ist natürlich auch, die Chancen sind dann natürlich auch ein bisschen höher, auf Tiere zu treffen.
Und Tierspuren.
Und,
unendlich viele Tierspuren.
Genau. Und man kann extrem viel Tierspuren lesen, worauf wir gleich zu sprechen kommen. Denn man muss sagen, wir haben jetzt keine Tiere oder viele Tiere gesehen, immer mal wieder, so ein Red Hartebeest hatten wir, glaube ich, ganz am Anfang gesehen, nach einer halben Stunde hatte ich unten im Tal, also man startet ziemlich steil vor dem ersten Camp und dann geht es wieder runter und durch so ein Valley und dann haben wir auch schon ein Red Hartebeest unten gesehen und ein paar andere Tiere, aber wir haben dann sofort die ersten Spuren im Sand lesen können und ich erinnere mich noch, ich habe nämlich gestern auch das Video, den Vlog dazu geschnitten. Wir haben sofort Elefantenspuren im Sand gesehen. Und das Krasse daran war, dass dieser Elefant gerade in Mast war. Das heißt, hohes Level an Testosteron. Und die ganze Zeit beim Laufen gepinkelt hat und sein Revier markiert hat. Und das bedeutet einfach eine sehr, ja, relativ gefährlich beziehungsweise unvorhersehbare Situation. Es kann einfach alles passieren. Ein Elefant kann ruhig sein, ein Elefant kann aggressiv sein und entsprechend für die Guides nicht gerade toll mit 6 Leuten da im Busch zu sein. Besonders im Busch, der sehr dicht.
Du springst wieder vor. Ich wollte nämlich eigentlich noch, ich muss die Spannung jetzt wieder rausnehmen, damit sie gleich nämlich noch spannender wird.
Sorry, Leute.
Ich wollte nämlich gerade, ich hatte ja erklärt, dass man größtenteils auf diesen Trampelfaden von den Tieren unterwegs ist. Und ganz
Lina
wenig.
Alles kaputt gemacht.
Ich habe alles kaputt gemacht. Ganz wenig, aber ab und zu macht man das auch, läuft man auf den Wegen, wo die Jeeps oder die Safari-Autos langfahren. Und wenn man auf den Wegen ist, wo die Safari-Autos sind, weil man dann mehr sieht, kann man ruhig auch mal nebeneinander laufen. Ansonsten muss man wirklich immer hintereinander laufen. Und es ist so, ganz vorne läuft der Lead-Guide, dahinter läuft der Backup-Guide und danach die ganze Gruppe. So. Ne?
Ah, und deshalb hast du es jetzt kaputt gemacht, weil.
Ja, jetzt warte doch mal, jetzt.
Wir waren aber schon zusammen unterwegs, oder?
Ja, also wir sind dann, du hast ja schon mit diesem steilen Hügel, ich fand den jetzt nicht so steil. Also. Gut,
nee,
wir haben hier einfach
ich
die Berge
nicht,
vor
ich
der
auch nicht,
Tür.
Aber sie haben die ganze Zeit von steil gesprochen.
Ja, ich glaube am ersten Tag mussten wir über 4 oder 5 Hügel.
Also ich glaube die meisten Leute.
Hügel.
Ja.
Und die haben immer von Bergen geredet. Genau, wir sind hoch und dann sind wir runter in ein Tal und da war Wald. Und jetzt kommt die Geschichte, wo die diesen Elefanten im Sand gesehen haben. Und das Interessante war einfach, dass die Spuren total frisch sind. Man hat es auch gerochen Und es ist dann so, dass der Backup-Guide Mark ist mit uns zurückgeblieben und Tuan ist schon mal vorgelaufen, um zu gucken, was los ist. Und dann ändert sich die Situation ganz schnell. Du darfst nichts mehr sagen, du darfst wirklich kein Wort mehr sagen. Und Tuan ist vorgelaufen und Mark, unser Backup-Beist, ist dann hinten gelaufen, um einfach zu gucken, dass von hinten keine Gefahr kommt oder einfach um hinten reagieren zu können. Und es war eine unheimlich angespannte Situation, weil wir dann auf einmal unten im Tal waren, in einem Wald und wir ja auch nicht weit gucken konnten. Es ist ja was anderes, wenn man oben auf dem Hügel steht und da nur Buschland ist und man weit schauen kann. Und so viel dazu. Also wenn es normale Wege sind, kann man ruhig mal in der Gruppe nebeneinander laufen, ansonsten eigentlich immer hintereinander. Und wenn es brenzlig wurde, war ein Guide vorne, ein Guide hinten.
Korrekt. Und ja, dann sind wir unseren Weg lang gelaufen, weitergelaufen und immer auf den Spuren des Elefanten.
Genau, wir haben dann auch relativ frische Elefantenscheiße mal entdeckt. Der war auf jeden Fall ganz nah bei uns. Und dann haben wir das ist das Tolle an einer Walking Safari. Man lernt so unglaublich viel. Hier ist ein Ast abgebrochen, das bedeutet das. Und hier seht ihr den und den Käfer und hier und da. Und schaut mal, hier sind die Spuren.
Wir haben wahnsinnig viel Zeit damit auch verbracht. Also die hatten dann die Kontrolle, also die Lage ziemlich schnell in Kontrolle und meinten, okay, der Elefant, der ist hier abgebogen, der ist da lang. Wir können jetzt hier sicher weiterlaufen. Und dann hat man sich auch mehr auf in Anführungsstrichen Kleinvieh konzentriert. Also man hat wirklich Pflanzen, Insekten sich mal angeschaut, was bedeutet das eigentlich, wenn wir das hier sehen? Was ist mit der Pflanze? Die kannst du dafür nutzen, die kannst du essen und so weiter. Also wirklich super interessant. Ja, und dann sind wir weitergelaufen und haben dann eine größere Pause gemacht, wo ich tief und fest eingeschlafen bin.
Wir haben alle so ein bisschen tatsächlich Siesta gemacht.
Ja.
Also alle so ein bisschen
Man muss bedenken, was wir nicht gesagt haben, also dieser Tag war sehr, sehr heiß. Und wir haben, was war das, 35 Grad?
Es war schon, es war zum Glück, die Wettervorsage hätte sagen, also es war entweder die eine Wettervorsage hatte 25 Grad und bewölkt vorhergesagt und die andere irgendwie 35 Grad. Es war nicht bewölkt, es waren aber auch zum Glück keine 35 Grad. Also es war ziemlich heiß, aber nicht so heiß, dass es irgendwie unerträglich heiß war. Es waren glaube ich 27 Grad. Aber
zwei Stunden Podcast aufzunehmen, während der Herd richtig an ist und fast anfängt zu brennen.
Ganz kurze Pause.